Herzlich willkommen zum Grundkurs zum Glauben, das als Buch erschienen ist. Und in diesem Buch Grundkurs zum Glauben beschäftigen wir uns heute mit dem Thema des zehnten Abends, überschrieben mit Soteriologie. Soteriologie ist ein Fremdwort, das kaum einer kennt. In der Theologie ist es allerdings bekannt als der Begriff, der die Erlösungslehre umschreibt. Ein zentraler Begriff unseres Glaubens und ein zentraler Punkt der ganzen Glaubenslehre. Jesus Christus ist unser Erlöser. Aber was heißt das eigentlich? Deswegen gehen wir einen Umweg, den ich Ihnen jetzt zumuten möchte, indem wir zunächst drei Alternativen durchgehen, sogar noch ein paar mehr, die alle nicht die katholische Erlösungslehre widerspiegeln. Also, aufpassen, ein großer Teil meines Vortrags ist nicht die katholische Erlösungslehre, sondern erstens einmal das, was man heute so standardmäßig glaubt, was manche Katholiken, aber noch viel mehr diejenigen, die nicht katholisch sind, vermuten, dass die Katholiken oder die katholische Kirche glauben würde, also schon ein Gedankengang um die Ecke. Danach gehen wir an Anselms Satisfaktionstheorie, werde ich gleich noch näher erläutern. Anselm von Canterbury, der Vater der Scholastik, hat ziemlich grundlegend sich Gedanken darüber gemacht, die heute aber auch nicht mehr so richtig verstanden werden. Und dann gehen wir noch ein paar Beispiele durch, die heute so als moderne Theologie gehandelt werden, was denn auch noch vielleicht der Grund sein könnte, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist und für uns gelitten hat. Und erst dann im Anschluss, also ich bitte um Geduld, werden wir uns mit dem beschäftigen, was man vielleicht heute als Erlösungslehre lehren kann, so dass die Menschen auch das verstehen, was eigentlich zu allen Zeiten immer schon damit gemeint gewesen ist. Also man braucht einen langen Atem für diesen Vortrag und erst einmal so im Hinterkopf behalten. Ne? Ich versuche das im Konjunktiv zu formulieren, dass das, was jetzt als erstes geschildert wird, zwar allgemein verbreitet, aber eigentlich nicht unser wirklicher Glaube ist. Aber gehen wir die Sache noch einmal von vorne an. Erst einmal Erlösung, Erlösungslehre überhaupt. Das gehört nämlich zum Standard des christlichen Glaubens, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wenn wir das herausnehmen aus unserem Glauben, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig als seid nett zueinander, esst nicht so viel Fettiges und seid freundlich mit den Nachbarn. Das kann nicht der christliche Glaube sein. Es geht wirklich darum, dass wir sagen, Jesus ist ein Erlöser für unsere Sünden und das ist das, was ihn zu einem einmaligen Geschenk für uns macht, das Gott uns gemacht hat. Die Texte der katholischen Messfeier und auch religiöse Lieder und Andachten sind ohne diesen Gedanken überhaupt nicht zu verstehen, wenn wir davon sprechen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat ein Sühnopfer dargebracht. Er hat das Sündengeld bezahlt. All diese Formulierungen gehen immer nur auf diesen gleichen Gedanken zurück. Jesus ist unser Erlöser. Aber wenn wir fragen, was verstehen wir denn unter dem Opfertod Jesu wirklich? Dann wird es ganz schnell schwierig, denn sobald wir nur ein wenig nachfragen, entpuppen sich vor allem so Begriffe wie Sühne und Stellvertretung, Opfer und Erlösung nur noch als Worthülsen, deren Inhalt wir gar nicht mehr parat haben oder verblüffend unbestimmt belassen. Also, gehen wir erst einmal das an, was man so allgemein glaubt. Und dabei gehe ich die Begriffe einzeln durch. Es fängt nämlich schon an mit dem Begriff der Sünde. Was ist eigentlich Sünde? Es gibt so Reste von christlichem Opfer- und Sühnegedanken, die ganz oft unverbunden nebeneinander existieren und sich nur noch selten zu einem Gesamtbild zusammenfinden. Demnach haben sich die Menschen etwa in der Ursünde, also damals im Paradies, durch einen Gesetzesverstoß schuldig gemacht, also Obstdiebstahl. Oder sie sind aufgrund ihrer eigenen Sünden bei Gott in Ungnade gefallen, weil sie sich einfach nicht gut verhalten haben. Manchmal wird das System der Gebote, also die Moral insgesamt, als ein von Gott erlassen oder eben ein von Menschen erfundenes System verstanden. Wer so denkt, spricht manchmal davon, dass die Kirchen für unsere Gesellschaft deshalb wichtig wären. Das ist zwar nett formuliert, aber es fußt letztlich auf einem falschen Gedanken. Nämlich, wenn wir nicht mehr an Gott glauben, dann gilt für uns ja auch die Moral nicht mehr. Und deswegen sollten wir an Gott glauben, ne, weil die Kirche ja die Werte vermitteln. Wahrscheinlich sind diese Menschen wirklich davon überzeugt und glauben, Ohne die Vermittlung von Werten und deren Behauptung gäbe es Gut und Böse überhaupt nicht. Ich füge es jetzt nicht jedes Mal an, aber das ist nicht unsere katholische Auffassung. Immerhin wird der Moral und den Kirchen überwiegend zugestanden, dass die Gebote zwar von irgendeiner Autorität erlassen wurden, also von Gott oder vom Papst oder sonst irgendjemanden, aber dass die Gebote immerhin tatsächlich ein Gut schützen, also Schaden verhindern wollen. Wer sich also an die Gebote hält, vermeidet es, anderen zu schaden. Wer sich nicht an die Gebote hält, riskiert dagegen, anderen und vielleicht auch sich selbst ein Leid anzutun. Und wenn das geschehen sein sollte, also wenn der Schadensfall eingetreten sein sollte, dann sprechen diese Menschen von Sünde. Und ab diesem Augenblick steht man dann vor Gott nicht sonderlich gut da. Soweit die allgemeine, nochmal in Klammern, nicht korrekte, Klammer zu, katholische Auffassung. Was ist denn dann Gerechtigkeit? Gott ist gerecht. Das wollen wir mal gar nicht hinterfragen. Also duldet er es nicht, dass Menschen auf Kosten anderer leben. Deshalb glauben viele, dass es auch nicht so schlimm sei, gegen Gebote zu verstoßen, wenn man nur sicherstellt, dass keiner einen Schaden erleidet. Und in der Sexualmoral, so denken einige, wäre das eigentlich ganz einfach. Bei einigen Fundamentalisten und Sekten ist Gott schon wütend, wenn die Gebote als solches missachtet werden. Denken wir zum Beispiel an die Zeugen Jehovas und ihr Verbot der Blutspende bzw. des Blutgenusses oder einige Adventisten, die den Samstag als eigentlichen Tag des Herrn festhalten und alle, die dann einen anderen Tag haben, wie zum Beispiel wir Christen den Sonntag, als den Satan verfallen ansehen. Aber ich gebe zu, das sind Ausnahmen. Bei den meisten Normaldenkenden wird Gott erst sauer, wenn die Gebote zum Schaden anderer verletzt werden. Aber wie auch immer, Gott ist sauer, wütend oder einfach nur enttäuscht. Auf jeden Fall sieht er in diesem Verhalten ein Ausschlusskriterium für die Seligkeit und die himmlische Gemeinschaft. Und so steht er selbst im Gericht oder Petrus als himmlischer Türwächter mit einer Liste unserer Taten vor uns und rechnet alles noch einmal gründlich durch. Das Ergebnis, so hoffen wir, möge dann positiv ausfallen. Daumen hoch, ab in den Himmel. Wenn aber der Daumen sich senkt, so sieht es schlecht aus. Wobei viele unserer evangelikalen Mitchristen davon überzeugt sind, dass der Daumen sich bei jedem Menschen erst einmal senkt. Denn wir alle haben gesündigt und den Himmel nicht verdient. Was dann für viele Spötter aber auch nicht so schlimm ist, denn ein Gott, der so kleinlich rechnet, der hat es ja auch nicht verdient, dass wir ihm im Himmel Gesellschaft leisten. Auch soweit ein ziemlich verquerer Begriff von Gerechtigkeit, aber daraus resultiert dann der dritte Begriff Erlösung, der dann noch verquerer wird. Denn wenn wir erst einmal vor Gott so schlecht dastehen, dann haben wir ja Gott sei Dank Jesus, der nun auf den Plan tritt. Er nimmt alle Sünden auf sich. So wie jemand vor Gericht auftritt, den Angeklagten als unschuldig bezeichnet und stattdessen zugibt, die Taten selbst begangen zu haben. Er wird an unserer Stelle zum Tode verurteilt, nimmt die Strafe auf sich und wir sind frei. Das macht vor allem auf dem Hintergrund des amerikanischen Rechtssystems besonders viel Sinn. Denn dort darf niemand wegen eines Verbrechens ein zweites Mal angeklagt werden. Also ist es egal, ob der Richter, der ja Gottvater ist und allwissend, weiß, dass der Sohn die Taten gar nicht begangen hat. Aber weil Jesus die Schuld der Welt nun einmal getragen hat, es zumindest behauptet, können wir auch von Gottvater kein weiteres Mal verklagt werden. Das klingt ziemlich abstrus. Aber in dem ansonsten eigentlich ziemlich guten Buch von Joshua Harris, Ungeküsst und doch kein Frosch, da erzählt er von einem Traum, den will ich jetzt nicht im Ganzen wieder erzählen, aber in diesem Traum kommt in ein Zimmer und dort waren ganz viele Kästen und Karteikarten und in diesen Kästen, die vom Fußboden bis zur Decke reichten und links und rechts gar kein Ende nahmen, waren alle seine Sünden eingetragen. Und er bekam richtig Schweißausbrüche, indem er alles, was er jemals gesagt und manchmal auch nur gedacht hatte, seine Fantasien, seine Gedanken, als Sünden auf diesen Karteikarten wiederfand. Und dann sieht er plötzlich, wie Jesus eine Karte nach der anderen rausnimmt und den Namen Joshua durchstreicht und seinen eigenen Namen Jesus hinschreibt, sogar mit seinem eigenen Blut. Joshua, der das sieht, der will dann noch rufen, nein, das soll nicht sein, ne? Ich war es ja, ne? Aber da ist Jesus schon fertig und er hat alles mit seinem Blut unterschrieben. Und in dem Augenblick, in dem er dann den letzten Kasten zuschiebt und der dann zuklappt, sagt er dann, es ist vollbracht. Wer es nachlesen will im Ganzen, eine schon sehr beeindruckende und berührende Geschichte, Joshua Harris, ungeküsst und doch kein Frosch, Seite 96 beginnt diese Geschichte. Die Einwände gegen ein solches Konzept sind, so schön wie die Geschichte ist und so gut wie das Buch ansonsten ist, eigentlich zahlreich. Gilt denn das amerikanische Gerichtswesen auch für den Himmel? Warum verzichtet Gott nicht einfach wegen der Eingabe seines Sohnes auf die Strafe? Warum bedarf es überhaupt der Intervention Jesu, dass er da jede Karte nimmt und durchstreicht? Ist denn Gott Vater nicht auch ohne die Intervention des Sohnes in jeder Hinsicht gut, barmherzig und großzügig? Viele unserer Zeitgenossen stören sich an diesem Konzept. Und das oft zu Recht. Warum Gott nicht einfach unversöhnlicher sei? Warum deshalb sein Sohn sterben müsse? Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Vor allem ist fraglich, inwieweit jemand, und sei es Gott selbst, stellvertretend für einen anderen eine Strafe verbüßen kann, ohne dass es sich dabei um eine Ungerechtigkeit handelt. Noch mehr Fragen drängen sich auf, aber wir brauchen sie nicht alle zu erwähnen und zu bedenken, geschweige denn zu widerlegen. Das bisher genannte Erlösungskonzept, also die Definition von Sünde, ein Gebot übertreten. Die Definition von Gericht, Gott wird sauer. Und dann die Erlösung, Jesus sagt, ich war's. Das ist eigentlich kein vernünftiges Erlösungskonzept für uns Katholiken. Mag es in anderen christlichen Kreisen verbreitet sein, für uns Katholiken hat es keine Gültigkeit. Und das schon seit längerem, nämlich seit Anselm von Canterbury, der um die Jahrtausendwende, also die andere Jahrtausendwende, von 1033 bis 1109 gelebt hat. Seitdem sind wir über diese einfache Gerechtigkeitslogik hinaus. Kommen wir also zu einem zweiten, eigentlich ziemlich guten System, das heute aber nicht mehr so ganz verstanden wird, weil Anselm das natürlich in den Begriffen auch seiner Zeit formuliert hat. Also Anselm von Canterbury, ich habe es gerade schon erwähnt, 1033 bis 1109, gilt auch als Vater der Scholastik. Scholastik, das ist eine theologische Epoche, der sehr viel Grundlegendes erkannt und auch beschrieben worden ist, was bis heute noch Gültigkeit hat. Er hat ein Werk geschrieben auf Latein Cur Deus Homo, warum Gott Mensch geworden ist. Und in diesem Werk entwirft er in Auseinandersetzung mit sämtlichen damals bekannten Einwänden erstmals eine geschlossene, ich sage jetzt mal soteriologische Theorie, also eine Theorie der Erlösungslehre. Und er nannte sie Satisfaktionstheorie. Satisfaktion geht es also um Genugtuung. Das war ein Begriff, den die Menschen damals gut verstanden haben, denn es war im Alltag etwas, um das es häufiger ging. Diese Satisfaktionstheorie hat die westliche Christologie und vor allem auch die Erlösungslehre bis heute stark geprägt. Auch wenn heute die Auffassung vertreten wird, dass Anselms Theologie über lange Zeit unangemessen interpretiert worden ist. Wir kommen noch auf den Kern, der eigentlich bis heute immer noch gültig ist, und auf das, was wir daran nicht mehr verstehen. Also noch einmal, bitte, wir gehen jetzt einen Gedankengang zurück, mehr als 1000 Jahre, und versuchen zu verstehen, was Anselm denn damals gesagt hat. Erstmal, Sünde ist nach Anselm nicht einfach ein Regelverstoß. Also einer, der, so wie vorhin beschrieben, eher eine Erlösungskarikatur von Jesus verlangt. Sünde ergibt sich nämlich nicht aus einem Rechtssystem, das also erlassen wird oder das auch geändert werden könnte oder wo jemand sagt, komm, ist nicht so schlimm, sondern Sünde ergibt sich aus einer Verletzung des natürlichen Ordo der Dinge. Ordo der Dinge, das ist die Ordnung. Das ist nicht eine einfach von Gott oder irgendeinem beliebigen Herrscher oder dem Papst erlassene Setzung, also das und das müsst ihr so tun und werten, sondern das findet sich in den Wesen der Dinge wieder. Und die Wesen der Dinge, die Schöpfungsordnung, ist letztlich auch eine Widerspiegelung des Wesens Gottes. Deswegen kann man sie nicht einfach durcheinander bringen und auch Gott selbst kann sie nicht einfach durcheinander bringen und sagen, machen wir jetzt mal anders. Er ist, wie er ist, und die Schöpfung ist eine Widerspiegelung seiner Ordnung. Um das ein bisschen deutlich zu machen, warum Sünde eine Verletzung der Ordnung ist, zwei Beispiele. Also einmal ist es natürlich durchaus in Ordnung, Geld besitzen zu wollen und es sich zum Beispiel durch Arbeit oder Handel auch zu verdienen. Wer aber über Leichen geht, um sich dieses Geld anzueignen, ist ein Räuber. Deshalb, weil er Geld wert über den Wert eines menschlichen Lebens stellt. Der Fehler eines Räubers ist es nicht, Geld besitzen zu wollen. Vielmehr liegt seine Sünde darin, die Prioritäten in der Wahl der Mittel falsch gesetzt zu haben. Also, er bringt die Ordnung durcheinander. Leben steht über Geld. Zweites Beispiel, das gilt nämlich auch für die geschlechtliche Liebe. Eine Frau zu lieben ist für einen Mann keine Sünde. Im Gegenteil. Wenn dieser Mann aber mit einer anderen Frau verheiratet ist, so ist die Liebe als solches immer noch keine Sünde, aber der Rahmen, das heißt die Ordnung, in der diese Liebe ihren Platz hat, ist gestört. Wir sprechen dann von Ehebruch. So ist jede Sünde nur deshalb Sünde, weil sie die rechte Ordnung der Welt stört bzw. letztlich zerstört. Und da es sich um eine göttliche Schöpfungsordnung handelt, ein Widerschein der Ordnung, die sich in Gott selbst findet, auch eine Herabsetzung Gottes. Und derjenige, der diese Ordnung stört, der stellt sich außerhalb dieser Ordnung. Und er hat selbst keinen Platz mehr im Schöpfungsgeschehen, in der Ordnung. Derjenige, das ist jetzt das, was wir nicht mehr so gut verstehen, sagt Anselm, der die Schöpfungsordnung verletzt und damit Gott herabsetzt, der ja ebenfalls einen Platz in dieser Ordnung hat, nämlich ganz oben, begeht damit eine Ehrverletzung Gottes. Die Menschen damals haben sehr wohl verstanden, was das bedeutet. Für uns ist der Begriff Ehrverletzung schon wieder erklärungsbedürftig. Weiter in der Darstellung der Satisfaktionstheorie Anselms geht es um den Begriff der Gerechtigkeit. Jetzt spielt der Begriff der Ehre nämlich eine große Rolle. Und der tritt im Grunde an die Stelle, die wir heute mit dem Wort Gerechtigkeit umschreiben. Aber leider erscheint uns dieser Begriff Ehre, vor allem Ehrverletzung und dann auch Satisfaktion, also die Wiederherstellung der Ehre, wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Für Anselms Zeitgenossen war das Verhältnis von Mensch und Gott durch die Einführung des Ehrbegriffes allerdings viel verständlicher geworden. Aber halten wir zumindest erstmal fest, dass der Verlust oder die Verweigerung der Ehre nicht nur eine Frage von gesellschaftlichen Konventionen ist. So wie man zum Beispiel seinen Führerschein verlieren kann, aber man kann natürlich immer noch Auto fahren. Sondern es ist ein reales Geschehen. Der sündige Mensch verweigert Gott die schuldige Ehre und verliert dadurch seine eigene, weil er sich außerhalb dieser Ordnung stellt. Und das ist nicht nur deswegen, weil Ehre irgendwie gesellschaftlich anerkannt und zuerkannt und auch aberkannt wird, sondern er verliert wirklich etwas. Ein sündiger Mensch ist aufgrund der schuldigen Ehre nachher ein anderer, als er vor der Sünde gewesen ist. So ähnlich wie jemand, der durch eine selbstverschuldete Suchtkrankheit nicht nur die Erlaubnis, ein Auto zu führen, verliert, sondern die Fähigkeit, das Auto zu führen durch die Suchtkrankheit. Nun hat also der sündige Mensch den Ordo gestört und damit Gott die schuldige Ehre vorenthalten und jetzt verliert er seine eigene, weil er diese Tat nicht wieder rückgängig machen kann. Und das ist das, was oft vergessen wird. So als wenn wir Gott die Ehre nehmen und irgendwie zurückgeben müssten und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Nein, nicht Gott hat eine Ehre verloren, sondern der Mensch verliert diese Ehre, weil er aus dem Ordo heraustritt. Der Mensch, der die Ordnung der Dinge leugnet und sich dagegen verhält, Diebstahl, Lüge, Ehebruch, Mord, Auflehnung oder was auch immer, der verliert seinen eigenen Daseinsgrund. Seine Existenz wird sinnentleert. Entweder, so sagt Anselm, leistet der Mensch nun Genugtuung für die verletzte Ehre Gottes, die allerdings eher bedeutet, dass er selbst derjenige ist, der jetzt außerhalb steht, oder er verfällt der ewigen Strafe. Anselm sagt, entweder zahlt der Sünder freiwillig, was er schuldet, oder Gott erhält es von ihm gegen seinen Willen. Das heißt, durch vergeltende Strafe des Entzugs der Seligkeit. Wohlgemerkt, das ist eine Möglichkeit, die Anselm vorsieht. Die zweite Möglichkeit, sagt er sofort, widerspricht dem göttlichen Plan. Also die zweite Möglichkeit, dass Gott dem Menschen einfach die ewige Seligkeit entzieht und sagt, selber schuld, ne, jetzt bist du raus. Das will Gott nicht, das sagt auch Anselm schon. Gott hat uns ja gerade erschaffen, um selig zu werden, an der himmlischen Herrlichkeit teilzunehmen. Wenn Gott also sich selbst, seinem Schöpfungsplan, treu bleibt, dann bleibt eigentlich nur noch die erste Möglichkeit, dass er den Menschen in die Lage versetzt, wieder in diesen Ordo hineinzutreten. Also, für die Menschen damals war das ganz klar, es muss Satisfaktion geleistet werden, Genugtuung. Aber eine, die den Menschen restlos überfordert. Denn die Größe der Schuld richtet sich nicht nur nach der Tat allein, sondern auch danach, wogegen sie gerichtet ist. Also, wer zum Beispiel achtlos ein Fenster einwirft, lädt geringere Schuld auf sich, als jemand, der ein Kunstwerk zerstört oder gar ein Tier tötet oder einen Menschen. Gott gegenüber Genugtuung zu leisten, kann aber nur Gott, obwohl der Mensch, weil er aus dem Ordo ausgetreten ist, sie bringen müsste. Damit kommen wir zum dritten Begriff, wiederum in der Theorie Anselms. So ist der einzige Ausweg die Erlösung, also dass nämlich ein Gottmensch die Genugtuung leistet, so sagt Anselm wörtlich. Die Inkarnation, also die Menschwerdung Gottes, ist hierfür eine unerlässliche Voraussetzung. Damit beginnt im Grunde schon das Erlösungsgeschehen. Gott wird Mensch. Und durch den ungeschuldeten Tod dieses Gottmenschen, also Jesus, seine freiwillige Lebenshingabe von unendlich großem Wert, löst er ein, was für die Sünden der ganzen Welt geschuldet wird, und Anselm betont sogar, und noch unendlich mehr. Nun stellt sich aus heutiger Sicht schon die Frage, warum Gott nach Anselm denn überhaupt Genugtuung für die Sünde fordert. Die gleiche Frage, die wir auch an Joshua Harris schon gestellt haben: Warum genügt nicht seine voraussetzungslose Vergebung und Güte? Aber Anselm beantwortet die Frage. Er sagt, ich leugne die unendliche Barmherzigkeit Gottes eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich denke mir sie so groß, wie sie eigentlich gar nicht größer gedacht werden kann. Aber eben dann auch so groß, dass sie sogar mit der Gerechtigkeit in Übereinstimmung ist. Diese Barmherzigkeit Gottes, so sagt Anselm, ist eben nichts Beliebiges, sondern sie ist gebunden an die Gerechtigkeit oder besser an die Ordnung der Gerechtigkeit, die Gott selbst gesetzt hat. Und genau dieser Ordo und damit auch die Barmherzigkeit Gottes hat der Mensch mit seiner Sünde für sich verneint. Also muss Gott, wenn er barmherzig sein will, auch gleichzeitig den Ordo wieder richtig herstellen. Okay, soweit Anselm. Es sind noch nicht alle Fragen beantwortet, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir noch nicht so ganz verstehen, wie die Menschen damals sich Ehre, Satisfaktion, Ordnung und Wiederherstellung gedacht haben. Bevor wir also jetzt versuchen, eine Antwort mit heutigen Begriffen und der heutigen Sprache zu geben, gehen wir jetzt noch einmal einen Schritt in vier Denkmöglichkeiten, die als moderne Denkmöglichkeiten oft verkauft werden, wo man dann also in Predigten oder in Büchern oder in den frommen Gedanken hört, aus diesem Grunde ist Jesus also für uns gestorben. Diese vier Möglichkeiten sind auch nicht ganz falsch, aber sie sind nicht ausreichend. Ich möchte das deutlich machen, zum Beispiel in der ersten: Im Tod Jesu am Kreuz offenbart sich die Liebe Gottes für uns. Das ist richtig. Aber wenn das alles ist, dann klingt das so ein bisschen wie nach so pubertierenden Jugendlichen, die ihre Liebe beweisen, indem sie über glühende Kohlen gehen. Das mag ein Beweis der Liebe sein, aber dieses Leid ist immer noch sinnloses Leid. Nur deswegen, weil jemand über glühende Kohlen geht, muss er das ja nicht unbedingt tun, um seine Liebe zu beweisen. Nein, das Opfer Jesu ist deswegen eine Offenbarung der Liebe Gottes, weil er uns da gerettet hat. Und das heißt, der Tod am Kreuz ist nicht nur Liebesbeweis, sondern zugleich auch Erlösung. Genauso ist der Gedanke, Jesus ist deswegen am Kreuz für uns gestorben, um für uns ein Beispiel zu geben. Ja, Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er tragt das ungerechte Leid, nur so besiegt ihr den Kreislauf der Gewalt. Das ist korrekt. Aber eigentlich bleibt diese Hoffnung auf ein Ende der Gewalt eine rein irdische Hoffnung, keine jenseitige. Was hat derjenige davon, der sein Leben hingibt, um hier eine bessere Welt zu erreichen, wenn er sie nicht mehr erlebt? Deshalb hat Gott Jesus nicht im Tod belassen und ihn wieder auferweckt, um uns zu ermutigen und jedem Zweifel am Sinn der Gewaltlosigkeit zu nehmen. Nur, es hat wenig Sinn, wenn wir jetzt alle zu Pazifisten werden und wie Jesus Unrecht erleiden und kein Wort des Widerspruchs mehr erheben, dann sind wir passiv und Passivität ist keine Tugend. Vielmehr ist Jesus ja auch nicht passiv gestorben, sondern Johannes betont es ja ganz ausdrücklich. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. So sagt Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 17. Außerdem gilt ja, dass Jesu Leiden und Tod für uns zwar ein Beispiel ist, falls auch wir einmal wegen unseres Glaubens ungerecht verfolgt werden. Aber Jesu Leiden und Tod hat ja auch dann für mich einen Sinn, wenn ich mich gerade nicht in dieser Situation befinde und wahrscheinlich auch absehbar nicht befinden werde. Jesus ist auch dann für mich gestorben, wenn ich das Beispiel für den Glauben verfolgt zu werden, gar nicht folgen kann, weil keiner mich verfolgt. Ein drittes Beispiel. Auch das klingt erst einmal gut und hat auch durchaus seine Berechtigung, dass Jesus gestorben ist aus unbedingter Solidarität mit den Opfern und damit auch einen Beitrag zur Bekehrung der Täter zu leisten. Das ist richtig. Wenn Jesus beim Opfer ist und so mit seiner Solidarität das Untragbare des Leides mildert, dann nur, wenn er auch wirklich mitleidet und sich vom Leid auch treffen lässt. Und das ist, auch das ist korrekt, gleichzeitig auch eine heilsame Botschaft an die Täter, die in Jesus sehen, was sie selbst getan haben. Ja, Jesus will durch sein Beispiel bekehren und uns sein Beispiel geben. Auch wir sollen, wie er, das Leid anderer tragen, um deren Angst vor der Selbsterkenntnis angesichts Gottes zu lindern. Aber letztlich geht es nicht nur darum, die Täter zu bekehren, davon abzubringen, in Zukunft weitere Verbrechen zu begehen. Das wäre schlicht zu wenig. Judas hat sich auch durch die Wehrlosigkeit Jesu bewegen lassen. Er erkannte das Verwerfliche seiner Tat und bereute es auch. Gerettet war er dadurch aber noch nicht. Vielmehr geht es ja darum, für die, die bereits Sünden begangen haben, Leben zu gewinnen. Judas erkannte und bereute, aber er sah keine Möglichkeit, sich vom Makel der Sünde zu befreien und wählte die Konsequenz, vor der Jesus ihn eigentlich bewahren wollte. Es geht also nicht nur um Erkenntnis, die ja Judas durchaus hatte, wenn auch zu spät, sondern, damit sind wir wiederum beim Kern, um stellvertretende Sühne, die Judas nicht glauben wollte. Nun komme ich also zum letzten Teil dieses Vortrags, in dem ich versuche, die Frage der Soteriologie, also der Erlösungslehre, warum ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, in einer für uns heutigen Menschen verständlichen Sprache zu formulieren, wobei wir dann hoffentlich erkennen, dass sie dem, was Anselm gesagt hat, doch ziemlich entspricht. Bis hierhin möchte ich erst einmal noch zusammenfassen, dass die Schwierigkeiten in der christlichen Theologie häufig auf einer falschen oder missverstandenen Erlösungslehre basieren. Abgesehen von zeitbedingten Verstehenshorizonten, wie etwa bei Anselms Satisfaktionstheorie, gibt es da auch konfessionelle Verwerfungen, vor allem in den evangelikalen Gemeinden, und moderne Umdeutungen, und die sind dann oft defizitär. Kommen wir also nun zum Versuch, eine Soteriologie zu beschreiben, die zum einen nichts an den biblischen Eckpunkten verändert, also nicht Schuld, Opfer, Sühne, Stellvertretung oder Erlösung umdeutet, und gleichzeitig dem heutigen Menschen die Schwierigkeiten nimmt, sich einen beleidigten oder kleinlichen Gott zu denken. Ich nenne diesen Versuch einmal psychologischen Ansatz. Zwar verlagert er einen großen Teil der Geschehnisse in den Menschen hinein, belässt aber die Erlösungstat als ein rein göttliches Tun. Lediglich die Annahme der Erlösung, also das Annehmen dessen, was Gott für uns getan hat, ist dann wieder ein Geschehen zwischen Gott und Mensch, an dem der Mensch auch mitwirkt. Maßgeblich für die folgende psychologische Soteriologie, so nenne ich sie, ist übrigens Jesus selbst im Johannesevangelium. Dort sagt er über sich in der dritten Person, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Also, wer an Jesus nicht glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Wer es nachlesen möchte, Johannes, Evangelium, Kapitel 3, Vers 18 bis 21. Wir haben hier einen veränderten Blickwinkel. Als Ausgangspunkt nehmen wir nämlich für unsere Definition von Sünde, dass sie nicht mehr nur ein bloßer Regelverstoß ist und auch erstmal nicht, so wie Anselm sagte, eine Verletzung des Ordo oder eine Schädigung eines anderen, sondern wir erkennen erst einmal, dass vor allem die Sünde eine Beziehungsstörung ist. Durch das, was ich tue, störe oder zerstöre ich mein Verhältnis zu einem anderen. Gleichzeitig verändert die Sünde auch mich. Ich mache mich mit jeder Sünde etwas beziehungsunfähiger. Nun folgt aus einer Sünde auch die Scham, diese Sünde zu verstecken. Und daraus resultiert dann die Einschränkung meiner Beziehungsoffenheit. Diese Scham ist nicht etwa eine Folge der Sünde, sondern Scham ist der innerste Kern einer Sünde. Das heißt ja schon in Genesis, Kapitel 3, Da gingen beiden die Augen, also Adam und Eva, die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen, machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Also, die eigentliche Sünde ist nicht einfach nur, dass eine Frucht gegessen wird, sondern die daraus resultierende Scham und dann das sich Verbergen vor Gott. Jede Störung der Beziehungsfähigkeit stört auch mein Vertrauen darauf, dass ich beim anderen angenommen bin. So wie ich bin, eben auch mit meiner Unvollkommenheit. Das heißt, jede Sünde führt zu einem Abwenden von dem, gegen den ich mich versündigt habe. Das ist eben der entscheidende veränderte Punkt unserer Theologie. Nicht Gott wendet sich vom Menschen angesichts der Sünde ab, sondern der Mensch bricht mit Gott. Vielleicht kennen wir das eigentlich seltsame Verhalten von Menschen, die bei einer Sünde ertappt wurden und nun gerade dem aus dem Weg gehen, den sie geschädigt haben. Eigentlich wäre es umgekehrt vernünftig, der Geschädigte wendet sich ab, um sich zu schützen. Tatsächlich ist es aber viel häufiger, dass der, der ertappt worden ist, die Beziehung abbricht, weil er sich schämt. Die psychologische Wirklichkeit ist ziemlich verdreht. Und daraus resultiert jetzt auch zweitens, dass Gericht eine andere Bedeutung bekommt. Johannes in dem vorhin zitierten dritten Kapitel beschreibt in seinem Evangelium das ziemlich psychologisch. Das Gericht besteht nämlich darin, dass nun die Menschen, die Böses getan haben, Angst vor dem Licht haben und es meiden. Die Gründe dafür können mannigfaltig sein. Menschen meiden Gott, weil sie Angst vor der Strafe haben oder weil sie sich schämen, weil sie zu stolz sind, um Vergebung zu ertragen, weil sie ihre Schuld erfolgreich verdrängt haben und jetzt alle anderen verdächtigen, weil sie befürchten, mit dem Verzicht auf schlechte Angewohnheiten auch ihre Identität zu verlieren und so weiter. In einem ziemlich großartigen Werk von C.S. Lewis, das Buch heißt »Die große Scheidung«, zählt der Autor Lewis zahlreiche Personen mit ihren jeweiligen Gründen auf den Himmel nicht zu betreten. Das ganze Buch besteht nur aus Dialogen von Leuten, die angesichts des Himmels, also das ganze Buch spielt im Jenseits, erklären, warum sie da jetzt nicht rein wollen. Dabei dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass Gott gerade deshalb als Richter wahrgenommen wird, weil wir gesündigt haben. Tatsächlich hat Gott auch die Funktion eines Richters, der verborgene Taten aufdeckt. Zwar ist er eher das Licht, das diese Taten zwar beleuchtet, in denen aber auch seine Liebe aufscheint. Wie aber will Gott das einem Menschen deutlich machen, der in seiner Beziehungsfähigkeit so gestört ist, dass er nur noch das wahrnimmt, was er fürchtet? Gott, der in seiner barmherzigen Liebe unsere Taten beleuchtet und damit auch sichtbar für mich und für andere macht, wird von denen, die im Grunde nichts mehr sind, also noch Scham, als unverschämter und skrupelloser Richter wahrgenommen. Nicht er, sondern wir machen ihn dazu. Aber selbst wenn Menschen die wahre und klare Liebe so sehen, wie sie ist, nämlich bedingungslos liebend, wird dadurch noch mehr die Selbsterkenntnis des Menschen gefördert, dieser Liebe nicht würdig zu sein, angesichts dessen, was sie verbrochen hat. Ich habe einmal die Frage gestellt, ob Hitler wohl im Himmel ist. Die Frage ist nicht allein, ob Gott Hitler verzeiht, das wird er nämlich tun, und auch nicht allein, ob Hitler seine Sünden bereut, was dann schon fraglich ist, sondern noch mehr, ob Hitler angesichts der unzähligen Opfer seiner Taten überhaupt glauben kann, in deren Gemeinschaft sein Glück zu finden. Nicht nur Hitler, sondern wir alle wollen angesichts der Liebe nichts anderes, als dass alles wieder in Ordnung kommt. Aber wir stehen vor der Herausforderung, angesichts des verursachten Leides unsere Liebe zu erweisen, indem wir selbst an diesem Leid Anteil nehmen. Das wird ganz interessanterweise an einer Stelle, wo man gar nicht mit rechnet, illustriert, nämlich in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel, in dem Petrus und einige andere Apostel vor den Hohen Rat geführt wurden und dann, nachdem sie sich beraten haben, rufen die Mitglieder des Hohen Rates die Apostel herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Sie aber, so heißt es dann, gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Das ist psychologisch sehr interessant, denn gerade Petrus, der vielleicht noch immer an seiner Schuld litt, in der Bedrängnis Jesus verleugnet zu haben, freut sich, dass er es jetzt geschafft hat, dem drohenden Leid eben nicht auszuweichen, sondern standhaft zu bleiben. Das Leid ist in dem Augenblick nicht mehr Strafe, sondern Gelegenheit, sich seiner eigenen Liebe zu versichern und sie vielleicht auch nach außen zu zeigen. Und das ist dann vielleicht auch schon der Grund, Erlösung neu zu deuten. Der unbedingte Wille, das Verpasste nachzuholen und wieder gut zu machen und die gleichzeitige Unmöglichkeit, dieses angesichts der Größe des Leides zu überleben, das erinnert an Anselms Satisfaktionstheorie. Tatsächlich sind beide Konzepte, also dieser psychologische Ansatz und die Satisfaktionstheorie von Anselm, eben nicht sehr weit voneinander entfernt. Der Grund, weshalb Jesus Mensch geworden ist und für uns den Tod erlitten hat, ist jedenfalls der gleiche, weil er das auf sich genommen hat, was wir hätten erdulden müssen. Die Notwendigkeit der Sühne ist allerdings nicht in der Unversöhnlichkeit Gottes begründet, sondern in der Sünde, die dem Menschen die Möglichkeit nimmt, sich selbst zu entsühnen. Weil die Sünde zur Beziehungsstörung führt, das in der psychologischen Soteriologie, oder der Mensch ohne Ehre keine Ehre erweisen kann, das in der Satisfaktionstheorie formuliert. Nun trägt also Jesus das, was wir hätten erleiden müssen. Nicht etwa um den Richter oder das Gesetz zufriedenzustellen, sondern um dem Sünder die Möglichkeit zu geben, sich angesichts der bereits geleisteten Wiedergutmachung doch noch vertrauensvoll im Namen Jesu an Gott zu wenden. Deshalb ist es auch wichtig, dass der Sünder sich mit Jesus verbindet, sein Erlösungswerk annimmt und glaubt. Es gibt die objektive Seite der Erlösung. Die Schuld ist bezahlt, der Schuldschein zerrissen. Und ihre subjektive Annahme der Großtat Jesu, mein Herr und mein Gott. Die objektive Seite erlöst nur, wenn sie zur persönlichen Veränderung führt, zur Beziehungserneuerung, zur erneuerten Beziehung und Beziehungsfähigkeit. Dieses Konzept von Erlösung hat vieles gemeinsam, auch mit dem von vielen Evangelikalen vertretenen Konzepten, in dem Jesus sich anstelle der Sünders der Strafe stellt, so wie im Traum von Joshua Harris. Dieser Erlösungsentwurf, den ich Substitutionssoteriologie nennen möchte, Substitution, Jesus nimmt den Platz des Sünders ein und erleidet dessen Strafe, unterscheidet sich allerdings schon von der psychologischen Soteriologie durch ihren reinen Rechtscharakter. Ein Autofahrer, der fahrlässig ein Kind überfährt und dennoch vom Gericht freigesprochen wird, mag rechtlich straffrei ausgehen, ist aber damit keineswegs von den verheerenden Folgen des Geschehens erlöst. Der Wunsch des Unglücksfahrers, lieber anstelle des Kindes gestorben zu sein, wird nicht durch einen rechtswirksamen Tausch vor Gericht erfüllt, sondern durch das Opfer Jesu, der dem Fahrer anbietet, es zu seinem Opfer zu machen. Der Versuch, die Notwendigkeit der Erlösung durch Christus, die Bedeutung des Opfertodes Jesu und die Freiheit des Menschen, das Geschenk der Erlösung anzunehmen, mit Hilfe psychologischer Verhaltensweisen darzustellen, mag vielleicht auch zeitbedingt sein. Das verstehen Menschen unserer Zeit, vielleicht nicht jeder anderer Zeit. Aber das Entscheidende gilt ohne Zeitlimit. Nicht Gott ändert sich durch den Erlösungstod Jesu, sondern der Mensch, wenn er die Erlösung annimmt. Jesus erfüllt das Bedürfnis des Menschen, seine Sünden wieder gut zu machen, und nimmt uns so die Angst vor der Gottesbeziehung.